Thomas, du hast langjährige Erfahrung mit Brasilien und in Brasilien. Wenn du mal zurückdenkst, so vor 20 Jahren, hättest du dir gedacht, dass Brasilien sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat?
Also ich bin mir ja mit so Sprüchen groß geworden, wie Brasilien ist das Land der Zukunft, wird es immer sein. Es gibt ja so einen Brasilien-Pessimismus, und der auch in Brasilien sehr weit verbreitet ist, ne? Also es gibt einerseits, glaube ich, so eine Tendenz, Brasilien sozusagen hochleben zu lassen und dem glänzende Zukunft zu weisen. Und andererseits ein Pessimismus, dass genau das eben nicht passieren wird, ne? Und Brasilien hat in der Zeit, die ich Brasilien begleitet habe, auch oft am Rande eines Abgrunds gestanden. Und ein anderer Spruch, den ich dann immer wieder gehört habe, ist, dass Brasilien nicht in den Abgrund fällt, weil es größer ist als der Abgrund. Aber es ist ein Land, was immer am Rand des Abgrunds gelebt hat. Also Militärdiktatur geht Ende der 80er Jahre zu Ende, ne? Eigentlich eine Riesenaufbruchstimmung, ne? Was passiert in den ersten Wahlen? Wird ein Fernando Collor zum Präsidenten gewählt, der zwei Jahre später durch ein Impeachment-Verfahren aus dem Amt vertrieben wird. Also der Aufbruch ist ein bisschen weg, die Aufbruchstimmung, ne? In den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, zu der Zeit eben auch die Hyperinflation oder der am Rande der Hyperinflation. Und dann kommt eigentlich eine etwas ruhigere Zeit, erstmal durch Fernando Henrique Cardoso, aber eben auch kein Vorangehen. Und dann kommt eigentlich eine Überraschung, nämlich dass dann doch nach verschiedenen Anläufen Lula gelingt, die Wahlen zu gewinnen. Ich meine, das war, glaube ich, ein sehr positives Zeichen. Also Ende 2002 gewinnt er die Wahlen und 2003 übernimmt er die Präsidentschaft. Und das ist, glaube ich, die erste sehr positive Überraschung und Wendung in dieser brasilianischen Geschichte. Ich habe die gesamte Zeit von Lula in Brasilien gelebt, von 2003 bis 2010. Und es ist in dieser Zeit, da hat man eigentlich zum ersten Mal das Gefühl eines etwas längerfristigen Aufschwungs gehabt. Mit vielen Widersprüchen, aber es gab große Erfolge im Kampf gegen die Armut und es gab auch Erfolge im Kampf gegen die Entwaldung in Amazonien. Umweltpolitik hat einen etwas höheren Stellenwert bekommen, als es vorher hatte. Also es gab doch sehr viele positive Elemente auch, bei allen Widersprüchen. Und das ist danach, das, was danach kam eigentlich, dass es dann also 2016 in einem Impeachment der Nachfolgerin von Lula mündete. Das war die zweite, das ist auch eine sehr große negative Überraschung. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ganz viele, auch fast alle Brasilianer, die ich kannte, hätten es nicht vorstellen können, dass ein Typ wie Bolsonaro, ein Verherrlicher der Diktatur, nochmal zum Präsidenten gewählt wird. Und dann aber wieder die Wendung, ne, dass es eben 2022 Lula, wenn auch knapp, geschafft hat, die Wiederwahl von Bolsonaro zu verhindern und selbst wieder Präsident ist. Also es gab viele Wendungen und Überraschungen in Brasilien, ne, und so dass ich jetzt im Augenblick mit einem sehr vorsichtigen Optimismus auf Brasilien schaue. Ja, immer trotz aller Widersprüche. Es gibt nie eine reine positive Bilanz. Es gibt immer eine widersprüchliche Bilanz. Ne? Aber wo jetzt im Augenblick doch auch wieder überhaupt wieder positive Elemente und auch Hoffnungen zu identifizieren sind.
Ja, Lula ist jetzt, du hast gesagt, ein Jahr wieder im Amt. Wenn man da jetzt, was für uns ja dann auch wichtig ist, auf den Regenwald oder auf den Wald generell blickt, dann gab es 2023 die Erfolgsmeldung, dass die Entwaldung im Amazonasgebiet zurückgegangen ist im Vergleich zum Vorjahr. Wie wurde das denn erreicht?
Zuerst muss ich sagen, dass es auch für mich eine Überraschung war, dass gleich im ersten Regierungsjahr die Entwaldung zurückgegangen ist. Das war bei seiner ersten Regierungszeit 2003 anders. Da ist die Entwaldung hochgegangen, was logisch verständlich ist, dass eben auch Entwalder versuchen, einen Stock anzulegen, einen Vorrat anzulegen, Fakten zu schaffen. Ne? Das war die Dynamik, die viele befürchtet haben, im letzten Jahr. Das ist nicht passiert. Vielleicht auch deshalb, weil die Regierung inzwischen etwas erfahrener waren. Also mit Lula ist Marina Silva wieder Umweltministerin geworden, die auch schon in der ersten Regierung Lula 2002 Umweltministerin geworden ist. Eine Frau, der man sicherlich gute Absichten und ein Herz am rechten Fleck für ökologische Anliegen, für die Rechte indigener Völker und für den Erhalt des Regenwaldes zugestehen kann. Und sie ist mit Leuten ins Amt gekommen, die auch schon Regierungserfahrung hatten im Vergleich zu vorher. Und es ist ihnen gelungen, doch auch Geld, so viel Geld freizumachen, dass sofort die Kontrollen von IBAMA, also der Umweltbehörde, verstärkt werden konnten. Und das hat offensichtlich Wirkung gezeigt. Also es gibt so eine Statistik, wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, die zu zeigen, ne? Aber es gibt eine Statistik, wo die Kontrollen durch IBAMA, die Entwaldungskontrollen hochgehen und gleichzeitig die Entwaldung runtergeht. Also da kann man eine gerechte Korrelation herstellen. Und also wie gesagt, es gibt auch jetzt IBAMA, die Umweltbehörde hat die Bolsonaro-Zeiten überlebt. Sie ist zwar während Bolsonaro arg gebeutelt worden durch Kürzungen, durch Besetzungen von Bolsonaro-Freunden in höhere Funktionen in der IBAMA, aber sozusagen das Core der Angestellten sind doch viele engagierte Leute, viele Leute, die was machen wollen, die sofort loslegen konnten, weil sie Erfahrung haben, weil sie Profis sind. Und das hat doch tatsächlich gewirkt, ne? Und das ist einer der erfreulichen Ergebnisse. Es zeigt auch, dass die Reduzierung von Entwaldung möglich ist, die Bekämpfung von Entwaldung möglich ist. Aber man muss aber ein bisschen aufpassen, dass es vielleicht auch im ersten Jahr jetzt am Anfang die tiefer hängenden Trauben waren, also die leichter zu erwischenden größeren Abholzungen in Gebieten, wo Kontrolle einigermaßen möglich ist, ne? Es wird, was die große Schwierigkeit, die vor der Regierung Lula liegt, ist sein Versprechen wahrzumachen, im Jahre 2030 auf Nullentwaldung zu kommen. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht mehr so lange hin, 2030. Ne? Und das ist nicht so ein einfacher Weg, also Entwaldung zu reduzieren. Und da muss man auch dabei immer in bedenken, dass diese Entwaldung immer noch höher ist, als sie zu den besten Zeiten der ersten Regierung Lula 7, 8 war, also immer noch im Grunde genommen höher ist als vor 10 Jahren auch die Entwaldung, bevor diese ganze Sache mit Bolsonaro begann. Also Brasilien war schon mal weiter und muss erstmal wieder dahin kommen, wo es schon mal war. Also das heißt, selbst die ersten Erfolge, die jetzt errungen werden, sind immer noch, heißt immer noch, dass die Entwaldung auf einem relativ hohen Niveau bleibt.
Also es ist noch nicht alles gut im Wald. Andererseits gibt es dann auch Ökosysteme, wo es nicht so gut aussieht. Also der Cerrado, dort nimmt die Abholzung massiv zu. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja gut, also der Fokus der internationalen Öffentlichkeit hat sich in letzter Zeit, letzten Jahren sehr stark auf Amazonien gerichtet. Dafür gibt es verständliche Gründe, ne? Eben, dass es der Regenwald mit sehr hohen CO2-Speicherung durch die Bäume, durch die Wurzeln, Lebensraum indigener Völker, ne? Internationale Sichtbarkeit des Regenwaldes, ne? Durch Reporter, durch Nachrichten, die daherkommen, durch spektakuläre Bilder. Das hat alles ein bisschen so den Blick abgelenkt vom Cerrado. Cerrado ist eine Übergangsregion, die beginnt also sozusagen unterhalb südlich des Regenwaldgebietes, ne? Und ja, man kann es als Feuchtsteppe bezeichnen oder als eine Savannenlandschaft, die baumreich ist, aber die Bäume sind nicht so hoch, nicht so spektakulär im Amazonasgebiet. Auch das hat dazu geführt, dass die internationale Aufmerksamkeit nicht so hoch war. Es sieht nicht so schön aus, für viele zumindest, wie der Amazonas-Regenwald, ne? Aber genau in dieser Region breitet sich der Sojaanbau aus. Sojaanbau ist in Amazonien selbst, im Amazonasgebiet selbst nicht der Haupttreiber der Entwaldung, das ist die Viehzucht, aber im Cerrado-Gebiet, das ist die große Front der Ausbreitung der Sojagebiete. Und hinzu kommt, dass der Schutz des Regenwaldes in Cerrado deutlich geringer ist als in Amazonien. In Amazonien darf ein Grundbesitzer nur 20% seines Waldes abholzen, im Cerrado entweder 65 oder sogar 80%. Wenn es sich außerhalb von des Verwaltungsgebietes Amazonien befindet. Also da kann, während in Amazonien, das muss man im Kopf behalten, die illegale Abholzung das Problem ist, ist in Cerrado auch die legale Abholzung ein Problem. Also selbst wenn sich die Großgrundbesitzer an die gesetzlichen Vorschriften halten, haben sie ein riesiges Potenzial abzuholzen. Und das ist natürlich politisch viel schwieriger anzugreifen als die illegale Entwaldung. Und da helfen eben keine polizeilichen Maßnahmen, sondern da braucht man Gesetzesänderungen, da müsste man Sonderzonen einrichten. Und das sehen wir auch in Deutschland, sobald es daran geht, Gesetze zu ändern. wird es ganz schwierig. Da kommt die Regierung nicht mehr mit Verwaltungsmaßnahmen, mit Kontrollen weiter. Da braucht sie Mehrheiten im Parlament dafür. Und das ist ein anderer Aspekt nochmal der Regierung Lula. Sie hat eben keine eigene Mehrheit im Parlament, ist auf sehr brüchige und zweifelhafte Koalition im Parlament angewiesen. Und das ist natürlich gerade auch im Cerrado ein Riesenhindernis, um irgendwas zu machen gegen die legale Entwaldung, die dort das große Problem ist.
Du hast als maßgebliche Treiber der Entwaldung Viehzucht und Soja angesprochen. Also ist tatsächlich die Agrarlobby hauptverantwortlich für die Zustände.
Ja, also man muss unterscheiden für die Entwaldung auf jeden Fall. Ist, wie gesagt, Amazonien Viehzucht. Zwei Drittel der Entwaldung geht auf Viehzucht zurück. Also man kann auf Satellitenbildern sehen, dass auch mindestens zwei Drittel der entwaldeten Flächen sich hinterher Viehbestände befinden. Auch das an zweiter Stelle kommt degradierte Flächen. Da passiert gar nichts. Da ist nur entwaldet worden wegen der Spekulation. Und erst dann kommen andere Formen. Im Cerrado ist das anders. Da gibt es sowohl natürlich auch die Umwaldung in Viehweiden, aber eben auch ganz prominent die Umwandlung in Soja an erster Stelle, dann kommt Mais und Zuckerrohr. Also die großen Cash Crop Plantagen, die exportorientiert sind, das sind alles Produkte, die in den Export gehen. Mais vielleicht ein bisschen weniger als das große Viehfutter innerhalb von Brasilien, und Ethanol auch weniger, aber Soja geht vor allen Dingen in den Export. Ne? Da ist eben auch eine internationale Verantwortung, deutsche Verantwortung gefragt, weil diese Sojabohnen natürlich auch ganz massiv in die EU nach Deutschland gehen. Ne? Also das ist das, was man sehen muss, wenn man die großflächige Zerstörung, Entwaldung betrachtet. Wenn man Umweltschäden betrachtet, kommt ein weiterer wichtiger Faktor dazu, das ist der Bergbau. Der zerstört nicht so großflächige Flächen, kann aber sehr große Auswirkungen auf die Umwelt in der Region haben. Das größte und drastische Beispiel ist der Goldbergbau. In Brasilien auch viel durch kleine und mittlere Betriebe betrieben, die Arbeit mit Einsatz von Quecksilber bei dem Abbau. Und diese Goldgräber dringen sehr stark in Schutzgebiete ein. Schutzgebiete haben sich als ganz gute Grenze erwiesen gegen großflächige Entwaldungen, aber nicht gegen illegalen Holzeinschlag und auch diese illegale Goldgräberei durch kleine und mittlere Goldgräberbetriebe. Und das hat ja dramatische Ausnahme angenommen. Ich glaube, Weltöffentlichkeit hat es wahrgenommen über die Krise im Yanomami-Gebiet. Ne? Aber das Yanomami ist natürlich das einzige Gebiet. Und die Kontrolle darüber zu gelangen, mit diesem illegalen Bergbau, das ist deutlich schwieriger als großflächige Entwaldungen zu kontrollieren. Also das muss man sagen. Ja, das ist betrachtet man jetzt ganz Amazonien, die riesigen Entwaldungsflächen, das ist eher geringer, der Bergbau, aber von seinen Konsequenzen, von seinen Umweltauswirkungen, Verschmutzung von Flüssen, auch Bedrohung, ja vielleicht teilweise auch Auslöschung von indigenen Gruppen, ist der Bergbau ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Wer sind denn die Abnehmer? Also du hast gesagt, Brasilien ist eine Exportnation. Wohin wird denn exportiert? Also gelangt auch gerade so kritisches Gold nach Deutschland, nach Europa oder ist das eher Asien, Nordamerika?
Na, das ist nicht so richtig zu sagen, weil Brasilien kein großer Goldexporteur ist und das meiste Gold eben genau aus diesem illegalen Bergbau in illegalen Quellen landet und dann eher über Uruguay oder Paraguay das Land verlässt. Ne? Dadurch haben wir nicht so wirklich einen Überblick bisher, wo diese ganzen Goldflüsse hingehen. Und es ist auch so bisher nicht in den Fokus geraten, das darüber zu kontrollieren, weil es anscheinend ganz schwierig ist, insbesondere weil ja auch der Bergbau, ganz egal, was passiert in Amazonien illegal ist, konzentrieren sich im Augenblick die Kräfte nicht auf die Frage der Flüsse des Goldes, wo geht das hin, sondern überhaupt den Fluss an seiner Quelle gleich zu bekämpfen. Ne? Weil ich glaube, bei aller berechtigten Nachfrage, dass es für alle das natürlich immer wieder abgeben muss, ist es gerade bei Gold, hat sich das bisher als relativ schwierig erfunden, das genau zu lokalisieren. Anders ist es bei Soja. Ne? Da ist es natürlich tatsächlich so, dass der größte Abnehmer zwar immer noch China ist, aber eben dicht gefolgt von der EU und man muss auch sagen, unter Bolsonaro-Zeiten sogar trotz aller internationalen Proteste Brasilien der wichtigste Lieferant von Soja für Deutschland geworden. Tatsächlich, das ist richtig relevant und da sind die Handelsströme auch einigermaßen nachvollziehbar.
Lass uns nochmal zu Lula und seiner Regierung zurückkehren. Seine Position musst du vielleicht nochmal ein bisschen erklären. Einerseits kündigt er klar an, ja, mit der Politik Bolsonaros zu brechen, sich für indigene Rechte einzusetzen, Klima zu schützen, weniger zu entwalden. Andererseits wird aber zum Beispiel die Förderung fossiler Energien gerade sehr massiv betrieben. Es wurde von Lula eine Arbeitsgruppe zum Straßenbau in Amazonien eingesetzt, die diesen Highway BR-319 voranbringen soll, möglichst umweltschonend. Inwiefern sind so Versprechungen in Richtung Waldschutz und Klimaschutz ernst zu nehmen, oder ist da Lula letztlich doch auch, ja, ein Getriebener der Umstände, also Arbeitsplätze zu schaffen, Wirtschaft anzukurbeln?
Ja, also ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, erstmal ist es teilweise doch ernst zu nehmen. Also Lula hat, glaube ich, ein Anliegen, wirklich Entwaldung in Amazonien zu reduzieren. Erstmal, weil es die Hauptquelle der brasilianischen CO2-Emissionen ist. Und damit auch ein relativ einfacher Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren, alle seine Klimaziele zu erreichen, alle Klimaziele Brasiliens zu erreichen, ohne irgendwie eine Industrie und sowas zu gehen. Also das hat auch was Opportunistisches. Ne? Also da ist auch ein Kalkül drin. Und da muss, das ist tatsächlich der einfachste Weg, CO2-Emissionen zu reduzieren. Und es sind die wichtigsten Quellen von CO2-Emissionen für Brasilien, was eine ganz andere Situation als in Deutschland oder in Europa, Nordamerika. Das sind wenige Länder, die so eine Art von Bilanz, CO2-Bilanz haben, das Entwaldung. Also im UN-Slang ist es Land Use und Land Use Change, also Land Änderung, ne, dass das die Hauptquelle der Emissionen ist. Das ist in Indonesien natürlich auch so, in der DR Kongo, ne, aber es sind wenige Länder in dieser Welt, wo das genauso ist. Das ist also, man kann, also Lula kann dadurch, er hat eine große Chance, recht ambitionierte Klimaziele, guckt man die auch auf andere Länder des Pariser Abkommens, zu erreichen und damit international auch zu punkten und sich selbst als einen Vorkämpfer im Klimawandel hinzustellen. Also ich glaube, da ist ein ehrliches Interesse und andererseits die Überzeugung, dass man das verbinden kann mit ökonomischer Entwicklung, mit Straßenbau, mit dem Vorantreiben auch von Erdölförderung, also sogar auch im Amazonasgebiet, nicht nur also Offshore, was der große Trumpf Brasiliens sind die Offshore-Förderungen, ne, aber es soll auch durchaus Onshore, also auf Land gefördert werden, auch teilweise in Amazonien. Und das alles sozusagen durch eine effiziente Verwaltung, effiziente Umweltverwaltung in den Griff zu bekommen, sodass das nicht zu einem wichtigen Faktor der Entwaldung wird. Ne. Das ist das Kalkül. Es ist ein Kalkül, was in der Vergangenheit in Brasilien in der Regel nicht aufgegangen ist, vor allem was den Straßenbau angeht. Ne. Da sind schon bei der BR-316, der Bundesstraße 316, große Bemühungen angestellt worden mit Nationierung, mit Einsicht von Schutzgebieten. Ne? Das hat sich aber nur so halbwegs als wirksam erwiesen. Ne? Gerade die Region um die BR 316 ist ein großes Konfliktgebiet. Da hat sich die Entwaldung hat sich dort besonders ausgedehnt. Landkonflikte haben sich ausgedehnt. Also, dass das jetzt in Zukunft anders werden soll, das ist vielleicht durch die Einrichtung von Schutzgebieten nicht ganz so drastisch, wie es früher war. Aber es hat einen Impact und dieser Impact ist sicherlich gar nicht zu unterschätzen. Ne? Das heißt, diese Widersprüche bleiben bestehen und es bleibt eben bestehen. Das ist aber sozusagen ein internationaler Widerspruch. Also Brasilien ist eigentlich da emblematisch für die internationale Klimapolitik. Wir haben ja ein großes Anwachsen der erneuerbaren Energien weltweit bei gleichzeitigem Anwachsen der fossilen Energien. Ne? Das heißt, wir haben im Augenblick gar nicht in einer Phase, wo die Erneuerbaren, die Fossilen ersetzen weltweit, sondern das Wachstum, das Gesamtwachstumsfördern, weil wir eben nach wie vor in diesem Wachstumshamsterrad sind und traditionelles Wirtschaftswachstum mit erhöhtem Einsatz von Energie und fossilen Energieträgern betreiben und die erneuerbaren Energien nur einen Teil dieses Wachstums sozusagen oder einen Großteil dieses Wachstums fördern können, aber eben nicht in der Lage sind, die fossilen Energien zu ersetzen. Das ist in Brasilien auch so. In seinen Projektionen geht die brasilianische Energieministerium davon aus und eine Behörde, ein Think Tank des Energieministeriums, dass 2030 der Peak erreicht wird und dann ab 2030 bis 2050 eine Transition beginnen soll, die dann schließlich zu einer auch weitgehenden Dekarbonisierung der Wirtschaft erfolgen soll. Das heißt, wir haben, und das ist genauso weltweit, immer noch den Ansatz, dass wir erstmal bis 2030 die Produktion fossiler Energie ihn noch steigern werden. Erst dann sozusagen die Phase des Phasing Out, des Ausscheidens geht. Und das sind natürlich, das heißt, man macht Projektionen in der Zukunft, in man selbst nicht mehr Präsident ist. Selbst wenn Lula nochmal wiedergewählt wird 2030, ist er nicht mehr Präsident. Ne? Das heißt, er kann jetzt diese Wachstumsphase auch begründen mit einer weiteren Zukunft und damit alle möglichen Akteure in Brasilien zufriedenstellen, also als die Umweltteure. Da wird was gemacht, das kann man gar nicht leugnen. Andererseits eben auch die traditionellen Wirtschaftskräfte, das Agrobusiness auf der einen Seite. Ne? Brasilien macht vieles, aber er macht keine Regierung gegen das Agrobusiness. Der Sojaanbau wird sich weiter ausdehnen, ne? Und eben aber auch dem Lockruf nachzugehen, dass die Förderung von Öl und Gas ist in der Regel damit verbunden mit der Ölförderung, ne, dass die auch ein Reichtumsfaktor Brasiliens sind. Das Öl war immer ein großer nationalistischer Faktor, auch sozusagen mit der Versprechung, Reichtum dadurch zu erzeugen, das aber eben auch den sozialen Programmen zugutekommt, ne, dass Investitionen in Bildung fördern sollen. Ja, und international, wenn die USA weiter Öl fördert und ihre Ölförderung ausbaut, welchen moralischen Anspruch hat der sozusagen globale Norden, ne, einem Land wie Brasilien zu sagen, lass doch mal das Öl im Boden. Das ist natürlich die internationale Gemengelage, die genau diese Situation jetzt begünstigt, die wir in Brasilien haben und die genau die ein Lula gut ausbalancieren kann.
Andererseits ist es natürlich nicht ganz einfach. Also wenn allen alles zu versprechen, ist natürlich auch schwierig. Also folgen ihm die Leute bisher oder gibt es da Schwierigkeiten? Ich meine, bei allem, was er umsetzen will, ist es ja so, du hast schon angesprochen, er hat keine Mehrheit im Parlament.
Natürlich, das ist auch. Und es ist auch jetzt schon abzusehen, dass einer der größten Widersprüche genau in dieser Umweltagenda ist, weil sie doch auch Interessen des Agrobusiness berührt. Aber ich glaube, er hat so einen Anspruch damit, mit dem Agrobusiness so zu verhandeln, sagt, okay, ihr könnt euch aussehen, dann lasst Amazonien in Ruhe. Das ist also meine feste Überzeugung, dass das in Amazonien zu Erfolgen führen kann, aber im Cerrado deutlich, deutlich schwieriger aussieht und wahrscheinlich erstmal unter Lula eine Eindämmung des Agrobusiness in keinster Weise zu erwarten ist. Das ist der Grundwiderspruch, ne, glaube ich, ne, in dem Ganzen. Und ja, also Lula mit allen recht machen, es ist klar, das wird nicht gehen, es wird ein Ausbalancieren geben, aber er ist eben darauf angewiesen und das ist in fast allen komplexen Ländern so, dass man eine Regierungskoalition hat, in der widersprüchliche Kräfte vorhanden sind. Ne? Das erleben wir jetzt in Deutschland ja in aller Schärfe auch, ne? Wie schwierig das ist. Ne? Und dann muss man dazu sagen, eben das beachten, dass für den innenpolitischen Erfolg Lulas die Amazonienfrage nicht die entscheidende ist. Die ist international ganz entscheidend für ihn. Er kann sich nicht als internationaler Staatsmann mit Einfluss aufbauen, was er ja versucht, ne? Jetzt die G20-Präsidentschaft zum Beispiel. Ne? Also Lula will auf der Weltbühne, auf der globalen Weltbühne mitspielen. Dafür ist Amazonien ganz wichtig, das ist ihm klar. Aber innenpolitisch ist es das Wirtschaftswachstum, ist es die Bekämpfung der Armut, ist es die Umsetzung der Sozialprogramme, aber eben auch, dass es den wirtschaftlichen Sektoren, dem Export gut geht. Und das Agrobusiness ist eben ganz entscheidend für den Außenhandelsüberschuss Brasiliens. Die Industrieproduktion ist nicht unbedingt zurückgegangen, aber ist nicht so exportrelevant für Brasilien. Es ist tatsächlich ein klassischer Exporteur von Rohstoffen und Agrarprodukten, also Eisenerz. Und die Agrarprodukte, Soja, Baumwolle, Holz, ne, das sind die Zellulose, Holz in Form von Zellulose, das sind die wichtigsten agrarischen Exportprodukte Brasiliens und die sind ganz entscheidend für die Handelsbilanz und die haben ihren Platz, ihren Raum in der Handelsbilanz auch vergrößert in den letzten Jahren. Also das ist, dadurch besteht eine relativ starke wirtschaftliche Abhängigkeit Brasiliens von diesen Exportüberschüssen im Augenblick, wie die Wirtschaft gestrickt ist. Und da gibt es keinen Ansatz daraus, sagen, ein Ausstiegsszenario, ein Transitionsszenario, sondern es besteht eher, dass die Exporte auszubauen, genau das weiterzuführen. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Widerspruch, der da ist und wo man auch unter dieser Regierung von Lula im Augenblick keine grundsätzliche Änderung erwarten kann, sondern sozusagen die Hoffnung, dass das alles so gut geht, dass man das verbinden kann, zumindest mit einer Reduzierung der Entwaldung in Amazonien und dass das sozusagen als großes Flaggschiff der Umweltpolitik erstmal ausreicht, um international zu punkten.
Das wird auch, ich würde jetzt mal sagen, auch ein großes Interesse natürlich dann insbesondere 2025 weltweit sein, wenn die Klimakonferenz in Brasilien ist. Die letzte war jetzt ein ziemlicher Reinfall. Da ging es sehr viel um fossile Energien. In Brasilien wird es dann auch natürlich um fossil gehen, aber da werden, denke ich, dann auch Wälder nochmal ein besonderes internationales Augenmerk bekommen. Also da wird die brasilianische Waldpolitik im Fokus stehen, international.
Ja, das ist sicher, ne, der Fall. Also es ist zum ersten Mal, dass diese Klimakonferenz wirklich in einem tropischen Waldgebiet stattfindet. Ne? Ja, nicht nur in Brasilien, sondern eben auch in Belém do Pará, also was zum Amazonasgebiet gehört. Man muss nur den Fluss überqueren und man ist eigentlich in einer sehr tropischen amazonensischen Landschaft dann. Ne? Also das ist schon auch beeindruckend. Von seiner Ambiente Belém, ne? Wald wird eine große Rolle spielen. Und das ist natürlich auch, das muss man sagen, Wald hat natürlich auch eine zwiespältige Rolle in den Klimafragen, weil, und das ist eine gewisse Befürchtung auch von sozialen Bewegungen in Brasilien, dass nicht nur der Waldschutz eine große Rolle spielen wird in Belém, sondern auch der Handel mit dem Waldschutz. Da spricht der CO2-Handel, also man kann ja, und das wird ja auch versucht, diese Reduzierung von Entwaldung in sozusagen Zertifikate umzuwandeln. Wie funktioniert das? Wir kennen das vielleicht alle aus den Flugreisen, dass man seine CO2-Emissionen aus einer Flugreise neutralisieren kann durch solche Zertifikate, die man kauft. Das heißt aber auch, dass der Wald ein Handelsobjekt wird oder die Reduktion der Entwaldung, die Reduktion von CO2 damit eine Lizenz gibt auf anderen Gegenden der Welt, die Emissionen weiterzuführen. Und das ist eine Sache, die von sozialen Bewegungen, von Umweltorganisationen sehr stark kritisiert wird. Andererseits gibt es auch wiederum Umweltorganisationen, die das befürworten und die haben auch Einfluss in der Regierung, Einfluss auch aufs Umweltministerium. Also, und um die Gouverneure Amazonas bei Laune zu halten, hat Lula auch immer wieder positive Signale gesetzt, dass er solche Zertifikatsysteme befürwortet und dass die brasilianische Regierung auch darauf hofft, die in Zukunft zu bekommen. Das ist alles sehr umstritten, auch aus verschiedensten Gründen umstritten. Ne? Vielleicht kommt es auch nicht so, vielleicht kommen solche Zertifikate eher für die Aufforstung, die aber eben auch mit riesigen Monokulturen betrieben wird, Eukalyptus-Monokulturen. Ne? Auch da diese Industrie, die schon sehr, sehr aktiv ist in Brasilien und weite Teile Brasiliens eher außerhalb Amazoniens, im Cerrado auch, unter Beschlag genommen hat, riesige Flächen, auch unter Marginalisierung und Vertreibung von traditionellen Gemeinschaften dort belegt, dass das einen neuen Aufschub betrieben könnte durch so einen CO2-Handel, ne? Weil es relativ klar ist natürlich, dass durch diese schnelle Aufforstung auch durch diese Monokulturen CO2 tatsächlich gebunden wird, ne? Und das in Handelszertifikate umsetzbar gemacht werden könnte. Das heißt, also dieser Fokus auf Wald wird auch sehr polemisch sein und wird umstritten sein und wird nicht einfach was Nettes und Schönes sein, wir schützen die Wälder, sondern wird ein sehr diffiziles und umstrittenes Thema sein, in dem auch falsche Lösungen, wie es immer wieder genannt wird, propagiert werden, durch denen so wirklich Maßnahmen im Süden, Aufforstung zum Beispiel in der südlichen Hemisphäre, dann hier im Norden den Menschen weiter ermöglicht wird, ihre SUVs zu fahren und sie gerade noch mit gutem Gewissen ihre Flugreisen zu absolvieren.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, abschließend unserem Gespräch, ja, sagen wir mal, die Entscheidungsgewalt hättest, was wäre jetzt sowas, was du in Brasilien oder was man sofort unmittelbar angehen müsste? Was würdest du versuchen, am ehesten zu verändern?
Das ist... Erstmal habe ich natürlich überhaupt nichts zu sagen in Brasilien zum Glück, ne? Sondern die Brasilianer haben irgendwie doch große Kräfte, und das ist das Erste, das Positive, große Kräfte, ihre Probleme selbst zu lösen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass diese Kräfte, die da sind in der Gesellschaft, ne, dass die gestärkt werden, ne? Sowohl die sozialen Bewegungen gestärkt werden, dass die ihre Bewegungsfreiheit bekommen, gefördert werden, in Projekte einbezogen werden, dass die positiven Ansätze, also Brasilien hat ein Riesenpotenzial für Agrarökologie. Es gibt eine riesige Bewegung von Agrarökologie, die Kleinbauern produzieren immer noch die Mehrheit der Lebensmittel. dass es eine massive Förderung von Agrarökologie und kleinbäuerlicher Produktion gibt, die damit überhaupt auch ein Gegengewicht bilden könnte gegen das Agrobusiness. Also das wäre zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Über andere Sachen haben wir schon geredet, den Waldschutz in Amazonas, da muss man die Umweltbehörden für ausbauen. Und es ist wichtig, das wird auch jetzt sehr zögerlich, aber immerhin angegangen, die Demarkierung indigener Gebiete ist nicht abgeschlossen. Es gibt einen großen Nachholbedarf unter Bolsonaro, 0, 0,00 Zentimeter demarkiert worden. Es gibt einen Nachholbedarf an Demarkierung von indigenen Gebieten, vor allen Dingen auch außerhalb Amazoniens. Also an diese Demarkierung außerhalb Amazoniens, da geht man ungern heran, weil da die Konflikte mit dem Agrobusiness, wie schon erwähnt, in der Cerrado-Region auch, ne, viel markanter sind. Eine Riesenagenda, die angegangen werden muss, die auch im Programm steht, aber die wirklich umgesetzt werden muss, ist die Anerkennung der Rechte auch von Quilombolas. Das sind die Gemeinschaften schwarzer entlaufener Versklavten, die es in ganz Brasilien gibt, von Süden bis zum Norden, die in der Verfassung von 88 ihre territorialen Rechte anerkannt bekommen haben, was aber ganz wenig umgesetzt worden ist, wo es wirklich auch einen Konfliktpunkt gibt mit dem Agrobusiness, weil, wie gesagt, das ist nicht so in bestimmten Ecken Amazoniens nur, sondern in ganz Brasilien, ne? Aber es sind verbriefte Rechte, die anzugehen. Also das sind schon eine ganze Reihe von Punkten, die ich da aufgeführt habe, die alle in der brasilianischen Agenda sind, aber wo ich denke, das ist total wichtig, die wirklich auch nicht nur sozusagen aufs Papier setzen und ein bisschen was zu machen, sondern die müssen mit einer ganz anderen Intensität, finanzieller Unterstützung vorangetrieben werden. Das wäre schon, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt.
Wie kann man Zivilgesellschaft, Indigene vor Ort von hier aus unterstützen?
Also es gibt ja eine ganze Reihe von Unterstützungen. Also wir haben, glaube ich, aus Deutschland zwei Linien Unterstützung. Es gibt eine Kooperation zwischen der deutschen Zivilgesellschaft und der brasilianischen, also Zivilgesellschaft im weitesten Sinne. Das sind vor allen Dingen die beiden großen kirchlichen Hilfswerke, Miserere und Brot für die Welt, die in Brasilien Projekte und Aktionen unterstützen, auch im Bereich von Menschenrechten. Das ist vielleicht ein Thema, das wir nicht richtig erwähnt haben, was aber eben auch wichtig ist, ne? Und ich glaube, da ist die Unterstützung, die direkte Unterstützung durch die internationale Zivilgesellschaft, in dem Fall auch die deutsche, sehr gut. Und es gibt natürlich, und das ist auch positiver Aspekt, glaube ich, in Deutschland, dass es neben diesen großen beiden Hilfswerken eine ganze Reihe von kleineren Akteuren gibt. Pro Regenwald gehört ja auch dazu. Regenwaldgruppen, auch lokale Initiativen oder kleine Gruppen wie ASW, Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt, die eine wichtige Unterstützung gemacht haben im Falle von indigenen Völkern in einer bestimmten Region in Brasilien, ne? Also gerade, ich glaube, diese vielfältigen Unterstützungen aus der Zivilgesellschaft haben einen wichtigen Beitrag dazu, vor allem, dass die Zivilgesellschaft die Zeiten von Bolsonaro überleben konnte. Dafür war diese internationale Kooperation ganz entscheidend. Und ich meine, die muss gestärkt werden. Das Zweite ist, dass man Einfluss nimmt auf die staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Das haben wir, ich bin ja im Netzwerk COBRA, Kooperation Brasilien, aktiv in den letzten Jahren versucht. Wir haben Vorschläge entwickelt für die Kooperation nach Bolsonaro. Es ist nicht so ganz unerfreulich, was passiert ist. Also es sind doch eine ganze Reihe von Forderungen, die von der brasilianischen und der deutschen Zivilgesellschaft erhoben worden sind für die Neugestaltung der Kooperation zwischen Brasilien und Deutschland sind aufgenommen worden. Es wird eine Unterstützung des Ministeriums für indigene Fragen geben. Es gibt immer den Amazonasfonds, eine Aufstockung der Mittel für den Regenwaldschutz. Also da ist einiges Erfreuliches. Andere muss man wirklich beobachten, was da geschieht. Eine Frustration in der internationalen Kooperation war, dass wir nicht durchgedrungen sind mit der Förderung einer massiven Förderung der Agroökologie, der ökologischen Landwirtschaft in Brasilien. Das ist leider etwas stecken geblieben, aber das ist ein anderer Bereich, den die Zivilgesellschaft machen kann, wirklich genau zu gucken, was macht das BMZ, also das sogenannte Entwicklungshilfeministerium, und was könnte es da noch machen in Zukunft. Wir sehen jetzt auch, dass wir durch die politische Konjunktur in Deutschland Kürzungen erfahren werden in der internationalen Zusammenarbeit, und dazu achten, dass genau aber dieser Kern dieser Aufgaben, Kooperation mit der Zivilgesellschaft, Regenwaldschutz, Stärkung von ökologischen Ansätzen in der Landwirtschaft, dass genau der nicht die Sachen zu Opfer der Kürzung wird, sondern vielleicht andere Sachen, auf die man eher verzichten könnte, wie die Kooperation mit dem Agrobusiness und so, ne, zum Beispiel unterstützt, die deutsche Kooperation, ein Projekt in Maranhão, im Bundesstaat Maranhão, was genau zu dieser Cerrado-Region gehört, unter dem Titel Nachhaltige Lieferketten von Soja. Also das ist eine Sache, wo wir denken, das kann das sollte das brasilianische Agrobusiness selbst machen, beziehungsweise ist vielleicht von Anfang an ein falscher Ansatz, aber auch kein Ansatz, in dem man unbedingt internationale Gelder braucht, ne? Also da gibt es auch Sachen, wo man näher hingucken muss nach wie vor. Was macht eigentlich die internationale Kooperation? Und da würde ich auch, wäre es gut, wir fühlen uns dann manchmal ein bisschen alleine. Früher war mal die Entwicklungszusammenarbeit ein Riesenthema und gab viele gesellschaftliche Debatten. Es hat sehr nachgelassen. Klar, wir sind in einer Welt von vielen multiplen Krisen, ne? Es schaut kaum noch jemand genau hin auf die, was in der SZ gemacht wird. Und wenn es ist im Augenblick eher so die demagogische Rechte, die im Augenblick auf die EZ schaut. Auch das ist keine einfache Gemengelage. Aber ich glaube, da ist ein Riesenhandelsfeld, Handelsgebiet für die deutsche Zivilgesellschaft und auch für Individuen, Unterstützung zu leisten. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir Unterstützung leisten müssen für Akteure in Brasilien. Das ist sozusagen die Retter, die diese Rettermentalität von Leuten aus dem globalen Norden, reichen weißen Männern, die irgendwie den Regenwald retten wollen. Ich glaube, das bringt nichts was voran, sondern wir müssen in unseren Aufgabenbereichen tatsächlich die Zivilgesellschaft in Brasilien unterstützen und stärken. Das ist, glaube ich, unsere zentrale Aufgabe hier. Und da gibt es, wie ich gesagt habe, auch eine Reihe von Möglichkeiten.